Herzlich willkommen zum Rauszeit-Podcast, dem Natur-Podcast in Klammern mit Hund.
Hallo Jenny. Wir sagen das immer anders, ne?
Ja, ist okay.
Du nennst es, ich sag Rauszeit-Natur-Podcast und du sagst nochmal Rauszeit.
Natur-Podcast?
Ne, Rauszeit-Podcast, der Natur-Podcast mit Hund oder so. Das ist witzig. Ihr könnt euch aussuchen, wie wir heißen.
Wir wissen es. Irgendwas mit Rauszeit. Irgendwas mit Rauszeit könnt ihr euch merken.
Ja, irgendwas mit Rauszeit. Vielleicht heißen wir auch irgendwann irgendwas mit Rauszeit. Das wäre auch ein guter Name.
Stimmt. So, was hast du mitgebracht heute?
Bei mir geht's heute um die Eberesche. Und bei dir wird's eulig.
Bei uns, genau, heute wird's eulig und vor allen Dingen herbstelt es ja gerade. Dementsprechend haben wir uns schon auch ein bisschen Herbstthemen rausgesucht.
Ja, ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt zur Eberesche kommen.
Bestimmt.
Weil mit Sicherheit habe ich zum Waldkauz richtig viele Fragen. Eventuell füllen wir damit schon die halbe Stunde. Mal gucken.
Gucken wir mal. Wir versuchen heute ein bisschen in der Zeit zu bleiben.
Ja.
So. Ja, der Waldkauz. Der Waldkauz ist der Vogel oder die Eule, die man sich so vorstellt, wenn man sich eine Eule vorstellt, oder?
Das stimmt. Also auch so ein typisches Horrorfilm-Szenario.
Genau. Also in jedem Tatort, der nachts im Wald spielt, werdet ihr einen Waldkauz hören. Kann ich euch versprechen.
Bei jeder also drei Fragezeichen voll.
Ja, genau.
Wo es dunkel wird.
Genau, bei jedem Krimi hört ihr einen Waldkauz. Kann ich euch versprechen, dass das ein Waldkauz ist. Dieses typische Schuhu. Wenn ihr das jetzt aktuell im Wald hört, ist das ein Waldkauz. Und deswegen habe ich den heute auch mitgebracht.
Kannst du den nachmachen, Niklas?
Boah, ganz schlecht.
Versuch mal. Wir versuchen das jetzt beide mal. Ich habe nur gesehen, dass du deine Hände über die Nase gemacht hast. Aber ich glaube, Zoom hat das rausgefiltert. Ich habe nichts gehört. Das sah für mich einfach nur ultra lustig aus.
Ihr hört es auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt beim Schneiden, was du da jetzt gerade gemacht hast. Aber ich hätte das ohne Hände gemacht. Ich hätte gemacht,
ja, oder so. Ich habe dich jetzt auf jeden Fall gehört.
Ja, guck mal, das hat Zoom nicht rausgefiltert. Das heißt, vielleicht hast du es besser hingekriegt.
Mal gucken. Das ist auf jeden Fall der Waldkauz. Wenn ihr das momentan hört, dann wisst ihr, da ist irgendwo ein Waldkauz in der Nähe.
Oder? Hast du das gehört?
Nein, das habe ich nicht gehört.
Ich habe gerade ganz laut, ja gut, das kann ich auch nicht nachmachen, weil Zoom filtert das wieder raus. Ihr habt es auf jeden Fall gehört. Ich habe die Weibchenrufe gemacht.
Ah, ja, ja, genau. Das ist nämlich das andere Geräusch, was oder die dann machen.
Oder Jungtier, so.
Und das kann man jetzt vor allen Dingen im späten Herbst, so gerade bei den ersten kalten Nächten, echt in fast jedem Wald hören. Also wenn es jetzt kein reiner Fichtenforst ist, sondern einfach ein Stadtpark, dann hört ihr das. Dann müsst ihr euch einfach mal nachts rausstellen und dann hört ihr das. Und ich finde es immer, für mich ist dann Herbst, wenn die anfangen, so richtig schön zu trällern und zu singen. Das, was man da hört, ist übrigens die Herbstbalz. Also die fangen dann schon an, mal ihre Reviere abzustecken. Die fangen dann noch nicht an zu brüten unbedingt, aber die fangen dann an, quasi ihre Reviere abzustecken. Paarbildung ist bei denen ein Thema. Also die leben das ganze Jahr zusammen. Und genau.
Weißt du, wo ich
das
die mal höre?
Das hört man dann bei euch bestimmt direkt ums Haus.
Abends beim Zähneputzen.
Wollte schon sagen, ja. Also ja. Wir haben auch einen.
Direkt im Park hinter uns.
Wir haben auch zwei. Der eine wurde leider dieses Jahr überfahren, aber da ist jetzt scheinbar schon einer nachgekommen. Also wir haben zwei Reviere am Haus. Eins ist ganz nah, der kommt. Den haben wir auch schon mal bei uns im Garten sitzen gehabt, bei uns in den Bäumen. Und der andere ist ein bisschen weiter weg. Aber man hört die beide immer gegeneinander rufen. Und
die bei uns haben wir auch gesehen. Kannst du dich noch dran erinnern? Du bist mit Tabea abends mal gekommen.
Stimmt.
Und dann haben wir direkt gesagt, lass mal die Waldkäuze suchen gehen. Das heißt, ihr wart gerade erst nach einer keine Ahnung wie viel Stunden Fahrt aus Bayern angekommen und direkt Taschenlampen raus, ab in den Park, Waldkauz suchen. Und wir haben sie gefunden.
Ist das. Ja, das, und deswegen muss Prioritäten habe ich sie auch setzen. Mitgebracht. So. Genau. Deswegen habe ich sie auch mitgebracht. Also A, man kann sie jetzt gerade zu dieser Jahreszeit super hören. Und es ist eine der wenigen Eulenarten, wo ich sagen kann, so, okay, da ist die Chance, dass das, dass die jeder vielleicht mal in seinem Leben sieht, relativ hoch.
Voll, ja.
Weil das eben die häufigste Eulenart ist, die wir so haben.
Aber da die muss man jetzt auch wieder an die Kartierfolge denken mit Hund, ne?
Stimmt.
Wenn die Hunde zu aufgeregt sind und bellen und ziehen und ungehemmt sind, dann sieht man die nicht.
Dann sieht man sie nicht. Nee. Wobei, selbst dann, ich kenne auch, also direkt dazu, die sitzen halt in jedem Stadtpark und es gibt in München den Nymphenburger Schlosspark, da ist ein Waldkauzbaum per Google findbar. Also der ist tatsächlich als Google-Punkt bei Google Maps drin.
Geil.
Weil diese Waldkäuze da, denen ist alles egal. Okay, denen ist krass. Alles absolut egal. Die siehst du da. Da sind auch mehrere, keine Ahnung, wie viele die haben. Über 6 sind es, glaube ich. Und einen von denen siehst du da, wenn du spazieren gehst. Kann ich fast garantieren.
Mit jedem also, Hund? Dann fliegen die nicht mal weg. Und kommen
nein,
dann
die sitzen,
einfach wieder.
Die sitzen vor ihrer Höhle oben im Baum. Genau, Waldkäuze leben in Höhlen. in Baumhöhlen. Und die sitzen da vor und lassen sich halt gerade im Winter die Sonne auf die Federn scheinen. Und freuen, denen ist das alles egal. Ach, der, die wissen doch ganz genau, der Hund kommt da nicht hoch. Was soll der Hund? Also,
also ich kenne das noch, als Mathilde noch nicht so war wie jetzt, sondern als sie noch zu mir gekommen ist und sehr frustig war, dann sind die immer weggeflogen.
Ja, es hängt natürlich vom Waldkauz ab. Ne? Das sind ja verschiedene Individuen. Und wenn da Individuen dabei sind, die das nicht so mögen, mit Hunden und so oder allgemein mit Menschen, dann hauen die auch ab. Ne? Das ist normal. Aber das hängt natürlich vom Kauz ab. Und ich würde euch raten, wenn ihr mal einen seht, also erstmal, wenn man einen hören will, jetzt letzte Pipi-Runde, rausgehen, wenn es schön dunkel ist und einfach mal hören. Und ich würde euch garantieren, gerade in einer schönen kalten Nacht. Nee, ich würde schon eher so eine Stunde nach Sonnenuntergang würde ich eher
bei
raten.
Uns immer in der
also
Dämmerung.
Schon, okay. Ja, also dazu kann man direkt sagen, die fangen an, ihre Wir systematisch abzustecken. Heißt, wenn das, wenn der Baum, wo die drin wohnen, direkt bei euch ist, macht er eine Runde quasi am Anfang der Nacht und singt von den verschiedenen Warten aus, so einmal ums Revier rum und dann geht er jagen.
Kann man dann, könnte man dann theoretisch gesehen, je nachdem wie die rufen oder wo die rufen oder wann die rufen, auch das Revier finden, also den Baum,
ja.
Baum
ja.
finden?
Also,
so triangulieren oder so?
Ja, also ganz blöd. Ich habe früher sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Eulen zu fotografieren. Und ich habe Waldkreuz immer so gesucht. Also ich bin halt im Herbst losgegangen, habe geguckt, okay, wo fangen die an zu rufen? Wo singen die? In welchem Umkreis? Und dann gehst du da hin und guckst, okay, wo sind da Höhlenbäume? Und dann kann man sich die Höhlenbäume mal angucken, ob da vielleicht irgendwas dran ist an Spuren. Vornehmlich Scheiße. Vogelscheiße ist weiß. Und die kacken nicht ins Loch, aber drumherum kann man das, also gerade wenn die nachts irgendwo länger mal und öfter sitzen, sieht man dann schon, wo die hinscheißen. Und ja, das sind so die Stellen, wo man, so habe ich früher, meine Eulen zum Fotografieren gesucht. Also im Prinzip genauso macht man das.
Jagen die auch, und wo die brüten? Oder jagen die woanders?
Ja, die jagen da auch im Umkreis, genau.
Ja, ja.
Kann dann natürlich je nachdem nach Nahrungsverfügbarkeit größer oder ein kleineres Revier sein. Aber gerade, ich sage mal, in NRW, in den Stadtparks gibt's genug Ratten, dass man da nicht so ein großes Revier braucht, um satt zu werden, um seine Jungen groß zu bekommen. Also genau, dementsprechend sind die Reviere häufig in Stadtparks gar nicht so groß und gibt ganz häufig echt viele Waldkreuze in Stadtparks, gerade weil viele der Stadtparks bei uns ja auch sehr alte Baumbestände haben, weil die da einfach schon lange da sind. Das sind gute Bäume für die, weil die häufig Baumhöhlen haben, wo die Waldkreuze drin sind. Dementsprechend kann ich empfehlen, Waldkreuzsuche am besten im Stadtpark. Da stört man keinen, da gibt's genug Bäume. Ich kann fast garantieren, dass da auch ein Waldkauz drin wohnt. Und wenn man Glück hat und sich genug Bäume angeguckt hat, hat man vielleicht irgendwann mal das Glück, dass ein Waldkauz zurückguckt. Spoiler, die sind sehr gut getarnt im Baum, weil die sind halt braun mit so einem Streifenmuster. Und das sieht halt aus vom Weiten wie Rinde.
Ja.
Also sie tun schon Macht viel Sinn. Dafür, dass sie nicht gesehen werden.
Anleuchten.
Aber wenn man gut guckt, tagsüber geht das auch. Die sitzen auch gerne mal tagsüber draußen vor ihrer Höhle. Gerade wenn es richtig kalt ist im Winter, lassen sie sich gerne auch mal die Sonne aufs Gefieder scheinen und wärmen sich da. Aber das geht ganz gut. Ja.
Das heißt, sie sind im Winter auch hier und gehen nicht weg?
Genau, das sind Standvögel, die bleiben eigentlich das ganze Jahr an Ort und Stelle. Außer sie werden gefressen. Passiert ganz häufig.
Oder angefahren.
Oder geschossen. Oder angefahren. Ja, geschossen, glaube ich, weniger tatsächlich. Das wird eher weniger. Aber angefahren, ganz häufig. Gefressen, ganz häufig. Oder halt vom Nachbarn vertrieben. Das passiert auch.
Und von wem werden
oder
die gefressen?
Von Nachbarn umgebracht.
Was sind die Nachbarn? Und jetzt sind zu viele Fragen. Eins nach dem anderen.
Also der Nachbar, Waldkäuze, das passiert auch bei Meisen. Also kann auch sein, dass die sich mal umbringen.
Passiert. Ach so, Konkurrenz. Ein Waldkauz tötet den anderen Waldkauz.
Kann mal passieren, ja. Okay. Passiert auch bei Meisen. Mhm. Also sollte man nicht denken, aber Singvögel bringen sich auch gegenseitig um.
Ja, jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Wer frisst die?
Das wollte ich so fragen. Richtig.
Ja, andere Eulen, also gerade der Uhu, der ist häufig so, dass der alle anderen Eulen, die so im Umkreis sind, erstmal frisst. Genau, andere Eulen, aber eben auch Habichte holen sich auf jeden Fall Waldkäuze. Bei Mäusebussarden weiß ich es gar nicht. Ich würde es jetzt aber prinzipiell nicht ausschließen wollen, weil Waldkäuze sind jetzt keine Riesenvögel. Man sollte das immer denken, sind jetzt auch nicht super klein, aber ja, Eulen sind halt auch zum Großteil nur Federn und ganz wenig Körpermasse. Also unter diesem ganzen Ball an Federn verbirgt sich ein ganz kleiner Körper und da ist nicht viel dran und dementsprechend werden die super gerne gefressen oder getötet.
Deswegen hört man die auch nicht, wenn die fliegen. Also ich finde das immer so crazy, wenn man im Wald ist, abends, also nachts vorzugsweise, dann geht man manchmal so da lang und dann macht es so in den Baumkronen. Und dann denkt man ja, man könnte ja denken, das sind Eulen, aber es sind in der Regel Tauben. Das sind halt die, die man immer hört. Weil die Eulen hörst du halt einfach gar nicht.
Genau. Und das liegt nicht unbedingt an deren Gewicht, sondern die haben wie so einen Kamm vorne an den Federn dran. Und dieser Kamm sorgt eben dafür, dass die Luft so um den Vogel rum weht, quasi im Windkanal, dass sie kein Geräusch machen. Das ist wie so ein, weiß ich nicht, ja, wie so ein Schalldämpfer.
Wird das auch so Bioengineering-mäßig genutzt?
Bestimmt. Weiß ich nicht.
Okay.
Könnte ich mir vorstellen. Irgendwer nutzt doch sowas immer. Dementsprechend, das sind so meine Tipps zur Beobachtung. Erstmal hören und dann vielleicht bei tagsüber mal in die Bäume gucken. Nach alten Bäumen mit Höhlen gucken. Und einfach mal suchen, ob man vielleicht was findet. Ja.
Hast du Tipps, welche Bäume die so bevorzugen? Ist es eher die Qualität des Baumes, also dass es halt mit einer Baumhöhle ist und eher morsch und alt? Oder sind es auch bestimmte Arten?
Es ist eher die Qualität. Also außer Nadelbäume, die harzen halt, die nehmen sie nicht gerne. Selbst wenn da eine Höhle dran ist, ist meistens eh nicht, oder wenn nur kleine Spechthöhlen oder so, aber die nehmen sie nicht so gerne, weil es harzt halt, es verklebt. Also eher Laubbäume und ja, also bei uns halt eigentlich jeder Baum, den man so in der Allee findet, heißt irgendwelche Linden, der nimmt aber auch Platanen, Eichen, Buchen, alles. Also Buchenwälder nimmt der super gerne, weil die bei uns in NRW ja häufig wenig Krautschicht am Boden haben, gerade im Herbst. Da kann er gut jagen. Na, also dann siehst du viel, hörst du viel und kannst schön jagen quasi. Das geht ganz gut. Ja, das ist so das. So, vielleicht noch kurz, was der so frisst.
Ja.
Hab schon gesagt.
Ratten.
Mäuse, aber auch Amphibien. Also der frisst auch Amphibien.
Welche?
Und also Grasfrösche, der frisst aber auch Feuersalamander wohl.
Gibt's? Aber sind die nicht giftig?
Oder? Ja, ist auch so, vertragen die auch wohl nicht so gut. Also mir hat mal jemand erzählt, dass der, jetzt muss ich Spoiler-Hinterkopf-Wissen. in einem Revier in Holland hat ein Freund von mir jahrelang die Eulen da begleitet, alle ewig. Und es gibt da einen Wald, wo quasi, weil der so nass ist, hauptsächlich Amphibien sind, die die fressen. Das hat er auch so gefunden bei denen im Nest und so. Und da war die Sterblichkeitsrate bei den Jungtieren unfassbar hoch.
Ach, krass.
Die sahen auch immer beschissen aus und so. Und ich nehme an, also das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht gesund ist für die.
Ja, krass.
Wenn das großteils deren Nahrung ist. Also die bevorzugen auch Nagetiere und aber nehmen auch eben anderen Kram. So.
Müssen also sich alles so. Menschen mit kleinen Hunden Gedanken machen?
Also man muss sich vorstellen, ein Waldkauz wiegt. Also was meinst du um Gedanken machen, dass er den frisst?
Ja, dass er dich den wegschnappt.
Naja, also das Gewicht von einem Waldkauz sind maximal mit 800 Gramm angegeben.
Mm-hmm.
Also
nein.
Da ist selbst der kleinste Chihuahua, glaube ich, größer und schwerer als ein Wald. Nein, also nein. Worüber man sich Gedanken machen kann bei einem Waldkauz ist, wenn man in der Nähe der Ästlinge ist und da mit Hund unterwegs ist, dann sollte man sich Gedanken machen, weil die sind kratzbürstig. Also die mögen das absolut nicht. Gerade wenn es um die Jungtiere geht, also um die Jungtiere, um die Ästlinge geht, also um die Jungeulen, so im April. Kann aber auch früher sein. Da komme ich, sage ich gleich noch was zu. Würde ich mir Gedanken machen, weil die greifen, also die sind mutig und auch kratzbürstig, die greifen gerne an und die zielen auf Auge.
Ja.
So, also gibt auch Leute, die dadurch schon ihr Auge verloren haben, weil die wissen genau, was sie machen. Die haben fiese Krallen. Ja, also da kann man sich Gedanken drum machen. Allerdings, ja, ich sag mal, die Chance, dass jemand das trifft quasi, genau bei den Ästlingen zu sein mit Hund oder auch alleine, ist sehr gering. Ja.
Ja, beziehungsweise, oder du hast halt Waldkreuze, denen das halt scheißegal ist.
Das gibt's auch.
Ja, weil wir waren mal spazieren und haben dann durch Zufall auch eine Baumhöhle entdeckt mit Waldkreuzen, auch mit den mit Babys. Waren Babys drin.
Ja, in der Höhle ist egal. In der Höhle ist wurscht. Ja.
Und da, die waren
also außer genau du gehst, am Weg, außer ne? du ja, aber du gehst, außer du gehst an die Höhle dran, dann die können das schon unterscheiden.
Ja, nee, ja, aber also sie war genau am Weg. Ja. Also da waren ständig Leute mit Hunden.
Ja,
auch,
ja, das,
ne?
das
also
kennen die dann.
Permanent.
Also wenn die Ästlinge dann auf dem Boden rumsitzen, kann das schon sein, dass die dann echt garstig werden. Aber ja,
ja, da denke ich mir auch so, ey, da hast du ja wirklich eine beschissene Höhle gesucht. Also da sieht man ja wirklich, also da sind jeden Tag Leute langgegangen mit Hund und auch ohne und Fahrradleute Ahnung. Ne? Und, ja. Aber ich kann mich noch dran erinnern, als wir Salamandern waren, da haben wir Jungtiere gehört. Und wir sind natürlich nicht an die Baumhöhle rangegangen, aber wollten mal in die Nähe kommen, weil wir hatten natürlich auch Ferngläser, ne? Das muss man natürlich auch noch sagen. Wir gehen nicht an die Baumhöhlen selber ran. Aber wir wollten halt so in die Nähe, dass wir halt mit den Kameras, also ihr habt ja immer diese Megateile dabei, dass man eben nicht so nah dran gehen muss. Und da habe ich ja meine Hunde dann auch auf dem Weg abgelegt und wir sind dann alleine reingegangen, weil wir gesagt haben, die Hunde sollen nicht mit. Einmal, weil es halt eine Störung ist.
Genau.
Und auch, weil ich Angst davor hatte, dass die halt attackiert werden.
Ja, genau. Also man muss für beide Seiten dann immer Rücksicht nehmen und gesagt, okay.
Genau.
Die Hunde haben eh keinen Benefit davon.
Nee.
Die Eule mag uns schon nicht. Und Hunde sind halt nun mal auch in den Augen von vielen Wildtieren einfach nur Raubtiere. Und
genau. Ja, deswegen also, ne, nicht nah an die Höhle rangehen. Aber wenn man halt Naturfotografie macht, dann hat man ja in der Regel diese langen Rohre, ja nicht umsonst, sondern weil man eben nicht nah rangehen muss, sondern halt von weiter weg eben auch Fotos machen kann.
Genau.
Weil man sollte das nicht stören.
Jetzt noch ein kleiner Quick Fact fürs Ende vom Waldkauz quasi.
Ja.
Der Brutzeitraum von dieser Art ist mittlerweile so unterirdisch verschieden in Deutschland, dass es echt schwierig ist, teilweise rauszufinden, wann die brüten.
Wie?
Weil es gibt Bruten mittlerweile, die, also wo die Tiere, gerade so, ich kenne das aus NRW, wo es dann ein bisschen wärmer ist, gerade in den Städten und in Parks, wo die Art teilweise echt im Dezember schon brütet mit Ästlingen.
Aha.
Gibt's.
Aber so. Da ist doch eigentlich die Balz.
Ja, sollte man meinen, aber es dadurch, dass die Winter mittlerweile so milde sind und gerade in Städten, ne, die haben ja da immer Nahrung. Mhm. Ist ja komplett wurscht. Die kriegen die Jungen ja sowieso groß.
Ja.
So, gibt es Bruten, die echt von gut, weit weg von Gut und Böse sind, wo dann im Winter gebrütet wird, wo da aber auch noch mal im Sommer gebrütet wird. Also da kommt das Verrückteste teilweise bei rum. Ist jetzt natürlich nicht überall so, gerade in hier bei uns in Bayern oder halt auch in anderen Ecken von Deutschland, wo es dann auch im Winter noch mal kalt wird und so, ist es natürlich ein bisschen so, wie man das kennt, dass die halt im Frühjahr erst ihre Jungen bekommen. Aber es gibt schon die verrücktesten Nachweise von Bruten im Winter von der Art. Und das ist wirklich spannend.
Gibt es da denn auch schon Konkurrenz? Weil die haben sich ja wahrscheinlich auch irgendwie, ich sag jetzt mal ganz unbiologisch ausgedrückt, so abgesprochen, dass die eben nicht in der Konkurrenz sind, was Nahrung und Brutzeiten und so angeht. Und wenn sich dieser Brutzeitpunkt so verschiebt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch mal zur Konkurrenz kommt, oder?
Ich glaube, für die Art ist es wurscht.
Ja?
Ja, also weil wir haben da, wo die ja häufig ist und wo sowas vorkommt, das ist ja meistens im städtischen Raum, da haben wir wenig andere Eulen, die dann da auch irgendwie, also die brüten dann halt auch nicht.
Waldeule?
Also ja, aber die sind im Winden. Da kenne ich keinen Bericht von, dass die so früh schon anfangen.
Mhm.
Der Uhu fängt noch mit am frühesten an. Und ehrlich, wo ein Uhu ist, gibt's halt weniger Waldkäuze.
Ja, das ist so generell.
Dementsprechend ist so, weiß ich nicht, ob da, ne, ich glaube, da ist die Konkurrenz nicht so groß.
Ja, das könnte auch ein Grund sein, weshalb die das auch einfach machen, ne?
Ja, ich meine, wenn es keinen Hinderungsgrund gibt, dann kann man das ja mal machen.
Warum hat es das denn vorher nicht gegeben?
Ja, weil die Nächte nicht so warm waren. Klimawandel.
Ach ja.
Und stimmt. Stadtklima ist ja auch nochmal was anderes. Also, unsere Städte sind halt warm.
Ja.
So.
Ja, crazy.
Jetzt noch schnell was zur Eberesche.
Wir machen die Eberesche, Sorbus aucuparia. Okay, also die Eberesche oder auch Vogelbeere, Baum des Jahres 97. Und die wird tatsächlich nur ungefähr 80 Jahre alt. Also ist tatsächlich gar nicht mal so alt für einen Baum. Und ist auch für einen Baum auch eher kleinwüchsig, weil die durchschnittliche Wuchshöhe nur 15 Meter beträgt. Klar, wenn sie alleine steht, kann die auch deutlich größer werden, keine Ahnung. Auch mal über 20 Meter oder so. Aber jetzt auch nicht riesengroß. Und der Stammdurchmesser ist jetzt auch nicht crazy groß, so ungefähr 70 Zentimeter. Und auch nur sehr, sehr selten mehr. Und man findet die halt, ist schon ein Baum, aber findet sie halt auch als Strauch, ne? Also je nach Standortbedingung. Die Eberesche, die gilt auch als Pionierart. Niklas, was heißt denn Pionierart?
Naja, also wenn du einen frischen Boden hast, quasi, also Sandböden zum Beispiel, wenn auf Dünen oder so, dann ist das die erste Art, die häufig auf so frischen Böden siedelt.
Genau.
Ich weiß nicht, so ungefähr.
Auch nach Waldbränden ja. Oder so, wenn mal alles zerstört genau. Ist, dann gibt's da ja. Die ersten, die besiedeln. Das sind so Pionierarten.
Genau.
Und die ist halt.
Die Birke ist zum Beispiel auch eine.
Ja, genau. Und die gilt deswegen als Pionierart, weil die halt ein riesiges Bodenspektrum hat, weil die, keine Ahnung, die ist auf Magerböden, nährstoffreichen Böden, auf trockenen Böden, auf feuchten Böden, sauer, aber auch basisch, keine Ahnung, die ist halt irgendwie überall. Das ist halt wirklich crazy. Dann gibt's die auch im Gebirge, also auch sehr weit oben, also jetzt hier bei uns im Mittelgebirge, aber auch bei dir in den Alpen, in Tirol auch mal bis zu 2400 Meter. Also die ist irgendwie überall. Ja, die gibt's wirklich, die ist überall verbreitet.
Sehr weit verbreitet.
Ja, und die Vogelbeere habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Das sind ja diese roten Beeren, die an der Ebereiche so dran sind. Und botanisch gesehen sind das aber keine Beeren, sondern Apfelfrüchte. Und ich habe mir überlegt, weil ich habe gedacht, erkläre ich das oder nicht? Aber ihr habt wahrscheinlich auch schon mal so Klugscheißer-Freunde in eurem Freundeskreis, die sagen, gib mir mal eine Erdbeere. Das ist keine Erdbeere, das ist eine Sammelnussfrucht. Und lauter so Geschichten. Also, keine Ahnung, oder weiß ich nicht, bei der Eibe, also Taxus bachata, da sagt man auch, die hätte keine Zapfen. Dabei sind die Beeren halt die Zapfen, aber es sind halt botanisch auch keine Beeren. Also es ist eigentlich ein einsamiger Zapfen mit einem Aurelus außenrum, keine Ahnung. Also es gibt halt super oft in der Botanik, dass man sagt, das ist eine Frucht, das ist eine Beere, das ist ein Zapfen. Und eigentlich ist es dann aber keine Beere, keine Frucht und kein Zapfen. Und ich glaube, dazu machen wir mal eine eigene Folge, oder?
Zu Früchten.
Zu Früchten, Beeren, zu Zapfen. Früchtchen. Was weiß ich. Also, was man halt sagen kann, es heißt zwar Vogelbeere, es ist aber keine Beere, sondern botanisch eine Apfelfrucht. So.
Sieht aber aus wie eine Beere.
Ja, aber ne, botanisch gesehen
ja.
ist es
ja. Ja, ich weiß schon.
Ja, dann, es heißt ja Vogelbeere oder Vogelapfelfrucht. Okay, ich höre damit auf. Wir sagen jetzt einfach weiterhin Vogelbeere. Und die Verbreitungsform ist halt auch tatsächlich hauptsächlich durch Vögel und Säugetiere und da halt wirklich vor allem durch Vögel. Und da haben wir mal wieder die Verbreitungsform Endozookorie. Also die Vögel fressen das, kacken das aus, der Samen wird halt gar nicht verdaut, sondern landet irgendwo. Und so können die sich halt sehr, sehr weit verbreiten. Was ich hier bei der Eberesche richtig cool finde, ist die Symbiose mit Mykorrhizapilzen. Was sagt dir das, Niklas?
Es meinen ja ganz viele Pflanzen, dass die quasi einen Partner haben in Pilzform.
Ja.
Und je nachdem, wie das so ist, bei manchen Pflanzenarten ist das super früh im Stadium quasi, dass die Samen kein Nährgewebe haben und durch den Pilz quasi mit Hilfe des Pilzes erst keimen können und zur Pflanze wachsen können. Und dafür gibt dann die Pflanze am Ende den Pilz Glucose als Austausch. Das gibt's ganz häufig. Also, ja.
Genau. Also Mykorrhiza ist also eine Form der Symbiose von Pilzen und Pflanzen. Genau. Und da ist es jetzt halt so, dass der Pilz in diesem Feinwurzelsystem der Pflanze eben Kontakt hat. Und der Pilz sorgt quasi für das Unwort im Biologiestudium, was immer irgendwie richtig ist, Oberflächenvergrößerung der Wurzeln. Und dadurch liefert es eben dem, also die Pflanze bekommt halt wichtige Salze wie Phosphat oder Nitrat. Kennt ihr vielleicht noch aus der Folge von den Blaualgen? Also die geben halt Phosphat und Nitrat und die können auch dann mehr Wasser aufnehmen. Und dann kennt ihr das ja noch vielleicht aus der Folge mit dem Pilz, wo ich eigentlich die ganze Zeit diesen Kindergartenhumor hatte, mit dem Phallus. Das war ja ein Bodenpilz. Und dieser Bodenpilz hatte ja eine Besonderheit, und zwar, dass der eben komplexe Kohlenhydrate spalten kann. Aber das ist halt nicht bei jedem Pilz so und das ist auch nicht bei den Mykorrhiza-Pilzen so. Und deswegen gehen die eben eine Symbiose ein, weil die geben dem Baum halt, wie gesagt, wichtige Nährsalze, aber erhalten eben von dem Baum diese Photosyntheseprodukte, also den erzeugten Zucker. Ja, und deswegen gehen die da eine tolle Symbiose ein. Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich das alles hier auswendig gesagt.
Symbiose, genau.
Ich habe gar nicht mehr auf mein Skript hier geguckt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier schon alles gesagt habe, alles durcheinander. Das habe ich gesagt. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, sondern da habe ich einen Screenshot von gemacht, weil ich das voll krass fand. Warte, ich suche den mal raus, den Screenshot. Hier ist alles durcheinander jetzt, macht nichts. Genau, und zwar wird nämlich der Zeit geguckt, weil die ja eben, also Mykorrhiza-Pilze eben die Fähigkeit haben, eben Nährsalze zu generieren, also den Bäumen zur Verfügung zu stellen, wird daran geforscht, und zwar als Ersatz für Mineraldünger. Weil, wie ihr vielleicht auch noch aus der Blaualgenfolge, also bei den Cyanobakterien wisst, habe ich ja mal gesagt, so im Biologiestudium gibt es so drei Endzeitszenarien. Entweder Atombombe, Klimawandel oder Phosphatmangel. Denn Ersten.
Aber das der ist raus mittlerweile.
Nee, gar nicht.
Doch, doch.
Woher weißt du das?
Es gibt Studien dazu.
Aber das kann nicht sein, weil es gibt eine statische Reichweite für Phosphor.
Ja, aber es gibt, also es wurden neue Vorkommen von Phosphor gefunden. Also das ist mittlerweile eigentlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass das eintritt.
Das musst du mir geben.
Mhm.
Weil das will ich auf jeden Fall, also das will ich auf jeden Fall Quellen nachprüfen.
Ja.
Weil das glaube ich nimmt, das kann ich nicht glauben, ehrlich gesagt. Also mein letzter Stand ist, dass die statische Reichweite bedeutet so viel wie, das ist halt, also Rohstoffe werden halt in dieser statischen Reichweite gemessen. Das ist immer ein Verhältnis von Rohstoffvorkommen zum jährlichen Verbrauch. Und da lag die statische Reichweite 2009 bei, also für Phosphor bei 50 bis 100 Jahren. Und da ist man nämlich halt eben am Forschen, weil Mykorrhiza eben eine
aber
mögliche
da
Alternative
wohl,
dazu bringen können.
Ja, aber da wurden ganz viele Quellen und vor allen Dingen Quellen, die man quasi nur mit mehr Aufwand erschließen müsste, nicht berücksichtigt.
Ja, aber dann also schickt mir das mal rüber.
Ja,
ich kann das ja dann auch danach noch verlinken. Dann könnt ihr euch das auch angucken. Ich bin noch nicht überzeugt. Dafür hatten wir das zu oft.
Hängt aber auch, ich weiß nicht, ob das immer bei einem Professor war. Manchmal ist das auch immer so das Lieblingsthema von einem Professor.
Nee, das hatten wir durchgängig.
Okay.
Das hatten wir sowohl in Köln als auch in Bochum.
Okay.
Ja, immer diese Phosphatmangelgeschichte. Ja, das dazu. Aber dann werden wir das, ich werde das auf jeden Fall mal recherchieren für euch. Und dann bei der nächsten Folge einmal nochmal die Studien dazu mir angeguckt haben und euch dann berichten, was da so drin steht. Genau. Also, dann noch schnell, wofür das alles verwendet wurde. Hier die Eberesche. Einmal natürlich als Zierbaum. Logisch. Und auch, und das fand ich richtig krass, in der Ingenieurbiologie. Hast du davon schon mal was gehört?
Das hast du was wie also ich hätte jetzt mehrere Ansätze, wie man das aufdröseln kann. Ist das sowas Bionik? Wie man quasi Sachen aus der Natur.
Nee, das nicht. Habe ich auch zuerst dran gedacht, aber Ingenieurbiologie ist noch.
Ist das,
mal,
wie die Kräfte in der Natur wirken?
Ja, ja. Und ich habe das mal jetzt mal rausgeschrieben aus Wikipedia und ich zitiere das jetzt. Also ich lese das mal vor, weil ich kann das nicht so gut wiedergeben, wie es da beschrieben ist. Und ich fand es halt mega crazy. Die Eberesche zeichnet sich besonders durch Frosthärte und Windfestigkeit aus. Sie ist quasi, also was die Wurzeln angeht, ne, also das ist jetzt nicht zitiert, was die Wurzeln angeht, ist sie quasi das Gegenteil vom Springkraut, vom drüsigen Springkraut. Denn da sie durch Wurzelbrut auch vegetativ vermehren kann und eine hohe Ausschlagfähigkeit besitzt, wird sie gerne zur Bodenbefestigung im Kontext biologischer Wildbachverbauung und im Lawinenschutz eingesetzt. Crazy, ne? Und, aber weiter auch, das abgeworfene Laub der Eberesche zersetzt sich relativ rasch und setzt dabei verhältnismäßig viel Magnesium frei. Dies hat einen positiven Effekt auf die Humusbildung und der Baum verbessert die Nährstoffversorgung des Bodens. Auch noch geil. Ebereschen sind in der Lage, Umweltbelastungen besser standzuhalten als viele andere Baumarten. Diese Eigenschaften führen zur bewussten Anpflanzung des Baums in oder anstelle von durch Säurenregen geschädigte Fichtenwälder, zum Beispiel im Osterzgebirge. Und hier war der Baum in den 90er Jahren teilweise die einzige Baumart, die den Umweltbelastungen durch Braunkohlekraftwerke in den 80er Jahren standgehalten hatte. Crazy, ne? Dann das Holz. Das Holz kann auch verwendet werden, und zwar früher auch im Kunsthandwerk für Drechselarbeiten. Und da das Holz auch, also Kernholz von älteren Vogelbeeren, sehr, sehr hart ist, also vergleichbar mit Eichenkernholz, was auch immer das bedeutet. Also ich bin jetzt auch kein Holzexperte und ich arbeite auch nicht im Bauhaus. Also ich verlasse mich jetzt einfach auf die Infos, die ich aus dem Netz habe. Naja, aber dadurch, dass es halt so hart ist, wurde es auch früher in der Wagnerei verwendet, also zum Beispiel für Wagenbauten oder sowas. Also zum Beispiel, um Wagen für Kutschen oder sowas zu machen. Dann in der Medizin, Niklas. Kann man die essen oder kann man die nicht essen?
Also ich würde jetzt sagen, da es ein, wie ich gelernt habe, eine Rosazee ist, würde ich sagen, ja.
Ja, stimmt. Also vielleicht dazu nochmal, die Eberesche gehört zu den Rosengewächsen und die Esche ist nicht gleich Eberesche, denn die Esche gehört zu den Ölbaumgewächsen.
Genau.
Also, du sagst ja, kann man essen, die Beeren, nennen wir sie Beeren.
Vielleicht, bestimmt. Vielleicht muss vorher was passieren, damit man sie essen kann.
Genau, ja. Also, die Beeren enthalten halt Parasorbinsäure und das kann zu Magenproblemen führen.
Und ist das deswegen, das Gleiche wie bei Hagebutten?
Keine Ahnung.
Hagebutten müssen einmal kurz frieren, glaube ich, damit man die gut essen kann.
Ja, genau. Zum Beispiel Frost kann man machen, aber auch, man kann die auch kochen. Und dann wird halt Parasorbinsäure zur Sorbinsäure abgebaut.
Ja, das ist ja okay.
Und dann geht es, genau. Und die haben tatsächlich einen krass hohen Vitamin-C-Gehalt, bis zu 100 Milligramm pro 100 Gramm Beeren. Und das heißt, früher war das auch ein wichtiges Mittel gegen Skorbut.
Cool. Ja, ja, also vielleicht wissen das auch viele nicht gerade. Also früher gab es halt auch nicht so viele Früchte, die hier gut gewachsen sind. Mhm. Und gerade die Beeren sind jetzt im Herbst aktuell, oder?
Deswegen machen wir die Folge.
Genau. Genau. Ja, deswegen, nur noch mal, um sicher zu gehen.
Ja.
Und im Herbst, klar, man hat dann schon jetzt so Erntezeit, aber trotzdem ist es natürlich nicht schlecht, wenn man die einkochen kann und dann für den Winter lagern kann. Es geht ja nicht ohne, also geht ja nicht bei jeder Frucht so gut.
Genau, da kann man zum Beispiel auch Konfitüre machen, Schnaps und die Borke kann auch zum Braun- und Rotfärben von Wolle verwendet werden. Dann gab es da noch so ein paar.
Also vielseitig anwendbar.
Die ist komplett anwendbar. Also die, da kannst du echt alles nutzen.
Voll gut.
Da stand auch was zur Naturheilkunde. Und als letzten Satz bei Naturheilkunde stand, die Wirkung ist allerdings nicht wissenschaftlich erwiesen. Und deswegen kommt das hier drin nicht vor. Nicht, dass wir jetzt den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit hier haben. Aber nö. Da machen wir dann nichts, wenn dann nur so, ja, im Vollmond, wenn Jungfrauen um ein Feuer tanzen, keine Ahnung. Ne? Also das machen wir hier nicht. So.
Genau. Cool.
Ja.
Dann
kann man bestimmt
noch
1000 Dinge zu erzählen. Aber ja, in der Kürze liegt die Würze.
Ja, das ist doch gut. Dann bleiben wir heute vielleicht noch in der Zeit einigermaßen.
Nee, aber nicht so schlimm. Ja, mal gucken.
Guck mal. Alles klar.
Cool. Gut. Dann.
Und beim nächsten Mal geht's dann kurz vor der GDT-Tagung in Lünen.
Ja, wir versuchen mal, unsere Mikrofone mitzunehmen und vielleicht was in Lünen zu machen.
Ja.
Falls wir es hinkriegen. Falls nicht.
Falls wir es hinkriegen.
Ja, mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall dann um die GDT gehen. Ja.
Genau. Alles klar.
Sehr gut. Dann, gut. Niklas.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Für euch bis nächste Woche.
Und dann tschüssi.
Tschüss.